Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Was normal ist in Bayreuth, das steht nicht zur Debatte. In Bayreuth wird Wagner gespielt und nichts als das bei den Festspielen. Daran kann auch Claudia Roth nichts ändern. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hatte neulich mal vorgeschlagen, auch andere Werke bei den Bayreuther Festspielen aufzuführen, zum Beispiel Hänsel und Gretel. Und dafür hat sie ordentlich Gegenwind bekommen. Das wäre vermutlich vor 100 Jahren auch nicht anders gewesen. Wir schauen jetzt gleich in die Geschichte der Bayreuther Festspiele auf den 22. Juli 1924. Damals, also genau vor 100 Jahren, da gab es bei den Bayreuther Festspielen einen Neustart. Nach 10 Jahren Pause durch den Ersten Weltkrieg haben zum ersten Mal wieder Festspiele stattgefunden. Und was daran so besonders war, darüber habe ich gesprochen mit Sven Friedrich. Er leitet das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth und ich habe ihn zuerst gefragt, wie war der Weg dahin, dass nach 10 Jahren Pause 1924 dann wieder die Festspiele stattfinden konnten?
Naja, natürlich schwierig, denn schauen Sie, es ist ja eine Binsenweisheit, dass der Erste Weltkrieg wirklich eine tiefe Zäsur in der europäischen Geschichte war. Die sogenannte gute alte Zeit des Kaiserreichs war zu Ende. Die bisherige Ordnung war umgestoßen. Es herrschte das politische und wirtschaftliche Chaos der Weimarer Republik. Und da mussten sich viele Menschen neu orientieren. Es gab Wirtschaftskrise, es gab Inflation. Also verglichen mit heute ist es heute geradezu ein paradiesischer Zustand. Massenarbeitslosigkeit. Also es war einfach eine politisch und gesellschaftlich extrem schwierige Zeit und natürlich wissen wir auch alle, dass infolge des Weltkriegs eine erhebliche ideologische Aufladung der Gesellschaft stattgefunden hatte. Stichwort Versailler Diktat, Dolchstoßlegende und all die anderen Dinge im Felde unbesiegt, ja, die im Grunde den völkischen und nationalistischen Kräften da Vorschub geleistet haben. Und das war auch in Bayreuth nicht anders.
Was war denn das Besondere an dieser Ausgabe 1924? Was war anders als vor dem Krieg?
Bayreuth war bis 1914 immer international gewesen, ein europäisches Kulturunternehmen. Das war jetzt längst nicht mehr in der Weise der Fall. Man hat Bayreuth doch auch sehr stark ideologisch auf Kurs gebracht und Bayreuth wurde zum Hort der deutschnationalen und dann auch nationalsozialistischen Kräfte.
Wie kam es dazu? Richard Wagner war selber Antisemit, aber das kann ja nicht der einzige Grund gewesen sein.
Völlig richtig. Das war nicht der einzige Grund. Der Antisemitismus Richard Wagners spielt da tatsächlich auch nur eine, ja, mittelgeordnete Rolle, würde ich sagen. Nein, es hatte einfach vor allen Dingen damit zu tun, dass Richard Wagner ja mit seiner Konzeption des Gesamtkunstwerks eine im Grunde metapolitische Ästhetik entwickelt hat, die ideologisch auch schon zu seinen Lebzeiten in vielerlei Hinsicht anschlussfähig gewesen ist. Es gab ja dann diesen sogenannten Bayreuther Kreis um seine Witwe Cosima, Houston Stuart Chamberlain, Hans von Wollzogen und andere, die Wagner und sein Werk von Anfang an in strengen weltanschaulichen Dienst genommen haben. Und der Wagner-Mythos, der Bayreuther-Mythos wurde so eben auch zu einem politischen Mythos des vermeintlichen neuen Deutschland, also des Erwachens der nationalen Bewegung. Schauen Sie, beispielsweise wehte auf dem Festspielhaus nicht etwa die Flagge der Republik, schwarz-rot-gold, sondern die alte kaiserliche Flagge des Reiches, schwarz-weiß-rot. Also damit hat man sich schon ganz klar auch positioniert. Und das Haus Wahnfried war immer antisemitisch, war deutsch-national. Sowohl Cosima als auch ihr Sohn Siegfried Wagner tendierten sehr stark zu den deutschen nationalen Kräften. Siegfried Wagner war ein großer Fan von Ludendorff und Hindenburg, also den Weltkriegsgenerälen und ein erbitterter Gegner der Weimarer Republik unter Friedrich Ebert.
Dann haben sich da viele Menschen getroffen, auch Adolf Hitler kam dann da später hin. Hat sich diese rechte Gesinnung aber auch schon 1924 auf der Bühne gezeigt?
Das kann man eigentlich so nicht sagen. Man propagierte ja eine Ästhetik, die frei sein sollte von Politik, also eine unpolitische Kunst, so im Sinne des Bekenntnisses eines Unpolitischen, was natürlich paradox ist, denn öffentliche künstlerische Äußerungen sind nolens volens ja immer auch politische Äußerungen. Aber rein ästhetisch hat man halt auf der Grundlage der Inszenierungstradition vorsichtige Erneuerungen vorgenommen, die vor allen Dingen im Bereich der Bühnentechnik zu suchen waren. Die ideologischen Manifestationen, die fanden dann eher so im Environment statt. Aber wenn Sie sich zum Beispiel vergegenwärtigen, dass nach der Premiere der Meistersinger am Ende dann das Publikum aufstand und das Deutschlandlied gesungen hat, ja, also die Meistersinger so als Manifestation des deutschen Geistes oder das, was man dafür hielt, begriffen haben, dann spricht das ja schon Bände. Da war sogar Siegfried Wagner entsetzt und hat gesagt, na, nach der Götterdämmerung werden sie jetzt wahrscheinlich das Horst-Wessel-Lied singen. Ja? Aber es ist richtig, Adolf Hitler kam bereits 1923 das erste Mal nach Bayreuth und war dann ja auch schon von diesem Zeitpunkt an eng mit vor allen Dingen Siegfried Wagners Frau Winifred befreundet. Also eine Entente cordiale, kann man praktisch sagen, zwischen dem deutschen nationalen Geist, der deutsch-nationalen Ideologie und der Ästhetik und dem Programm, dem künstlerischen Programm der Bayreuther Festspiele.
Warum war dieses Jahr 1924, Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, was da passiert ist, aber es war ja auch einfach ein folgenschweres Jahr. Warum war dieses Jahr ausgerechnet so folgenschwer?
Naja, wie gesagt, 23 war Hitler das erste Mal in Bayreuth gewesen. Es fand dann der Hitlerputsch statt, der vom Haus Wahnfried sehr nachdrücklich akklamiert worden war. Aber es ging natürlich auch darum, überhaupt irgendwie weiterzumachen. Ja, denn wie gesagt, diese Zäsur von 10 Jahren, das hätte ja auch eigentlich schon fast das Ende sein können. Aber diese Festspiele waren natürlich das Erbe Richard Wagners hier in Bayreuth, der Auftrag an die Familie, diese Festspiele weiterzutragen. Und daran fühlte man sich natürlich auch gebunden. Und die Festspiele, the games must go on, ja, sozusagen. Also es musste irgendwie weitergehen. Und da war natürlich auch der, sagen wir mal, ideologische Schulterschluss, war natürlich dann auch so eine Raison d'être in gewisser Weise, dass man ja der ideologische Aufladung von Bayreuth in dieser chaotischen Zeit ja auch dann tatkräftig Vorschub geleistet hat.
Was finden Sie das Spannendste daran, 100 Jahre in die Vergangenheit zu schauen, dieses Jahr 1924 zu betrachten?
Ich finde daran spannend, dass man doch feststellen muss, dass eine Institution wie die Bayreuther Festspiele über die ja nun wirklich tiefgreifenden Wandel der geschichtlichen Zeitläufe doch immer irgendwie sich wieder durchsetzt und auf die Füße fällt, dass es dann doch immer irgendwie weitergeht, dass hier offensichtlich eine Institution ist, die sich als so stark erweist, aus sich selbst heraus, aus Wagners Werk heraus, aus der Idee dieser Festspiele heraus, dass letztlich selbst tiefstgreifende politische Inanspruchnahmen und Zäsuren letztlich nicht dazu führen, dass es nicht mehr weitergeht. Und das hat, finde ich, etwas ausgesprochen ermutigend. Ist ein bisschen wie mit der Kirche auch.
Sagt Sven Friedrich. Er leitet das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth und mit ihm habe ich gesprochen über das Jahr 1924 bei den Bayreuther Festspielen. Und jetzt hören wir hier im Deutschlandfunk Kultur auch noch ein bisschen Wagner, das Vorspiel zu Tristan und Isolde in einer Bearbeitung für Kammerensemble.